Detektor FM. Zurück zum Thema.
Digitales Leben. Angst, Hoffnung und das Netz.
Location-Based Services.
Sucht.
Gehirn. Sex.
Geheimdienste.
Konzentration. Schwarm.
Cloud Computing.
Asozialität. Offline.
Die Serie zum Leben in der digitalen Welt. Bei Detektor FM. Wir bei Detektor FM gehen heute der Frage nach, was das Internet mit unserem Gehirn macht. Wie ändert das Netz das Verhalten des modernen Menschen? Kann unser Gehirn die unendlichen Informationen verarbeiten und werden die, die sich von der neuen Technik überfordert fühlen, auf Dauer abgehängt und ausgegrenzt? Das fragen wir nun einen der profiliertesten Experten auf diesem Gebiet, denn Peter Kruse beschäftigt sich als Psychologe mit intelligenten Netzwerken und arbeitet an der Erforschung von kollektiver Intelligenz. Wie das Netz die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung voranbringen kann und ob der Mensch dadurch gefährdet ist, erklärt uns jetzt Peter Kruse selbst bei Detektor FM.
Einen schönen guten Tag, Herr Kruse.
Grüße, Herr Schenk.
Also das große Thema ist ja, was macht das Netz mit unserem Gehirn? Ihre Antwort darauf?
Ja, eigentlich nicht viel mehr, als die Umwelt mit unserem Gehirn macht. Es ändert sich etwas an unseren Lernstrategien, aber es wäre jetzt absurd und reichlich unsinnig zu vermuten, dass sich das Gehirn grundlegend ändert. Das Gehirn ist halt ein System, das in der Lage ist, sich an ganz, ganz verschiedene Dinge anzupassen. Und die Anpassung an sich ändernde Umwelten ist, weiß Gott, nichts Neues. Und in diesem Sinne ist das Internet auch nur wieder eine Erweiterung der Welt und damit eine Herausforderung an das Gehirn, sich hier und da mit neuen Lernstrategien anzupassen.
Also ist das alles gar nicht so heiß, wie es gekocht wird? Höre ich das da raus?
Das ist absolut richtig, ja. Das ist, wann immer Sie irgendwie eine neue Technologie einbringen, haben Sie immer so eine spezielle Reihenfolge. Zuerst wird immer gesagt, das braucht doch keiner, wofür braucht man das überhaupt? Das ist doch völlig überbewertet. Dann ist es irgendwann so etwas wie eine Mode und die Leute sagen, naja, wieder so ein Hype. Und irgendwann ist man dann stolz, dass man es nicht braucht. Und dann gibt es diese klassischen Bücher, wo man sozusagen die Welt ohne Internet schön findet. Und irgendwann ist es dann ganz normaler Alltag. Und ich denke mal, wir sind so kurz vor dieser letzten Phase. Das wird keinen mehr aufregen in absehbarer Zeit. Das ist einfach ein Werkzeug des Alltags, nicht mehr.
Nun ist es ja schon so, dass wir immer mehr konsumieren können, immer mehr Informationen erreichen, immer schneller zu allem Zugang haben. Kommt da unser Hirn denn damit noch nach? Also immerhin hat es Millionen Jahre an Evolution gedauert, ehe es so aussah, wie es heute aussieht. Das Netz allerdings gibt es erst ein paar Jahrzehnte.
Ja, aber Komplexität gibt es nicht erst seit ein paar Jahrzehnten. Also wenn Sie sich mal vorstellen, in welcher Situation wir waren, als wir sozusagen das erste Mal aus den Höhlen rausgekrochen sind, da war die Welt verdammt nochmal ziemlich überfordernd. Und unser Gehirn war einfach in der Lage oder ist in der Lage, Komplexitätsreduktion über Musterbildung vorzunehmen. Und diese Fähigkeit geht uns ja nicht verloren. Das Gehirn ist mit Abstand die beste Antwort der Natur auf Komplexität. Und so neu ist das Thema Komplexität nicht. Das heißt, wir sind gut ausgestattet für den Umgang mit solchen Komplexitäten.
Nun muss man bei all der Komplexität auch sagen, Masse ist ja nicht gleich Klasse. Wäre es nicht manchmal besser, sich nur einem Thema anzunehmen, dem aber richtig?
Ja, das Problem der Aufmerksamkeitszuwendung oder der Priorisierung ist ja für jeden Menschen da. Das heißt, Sie müssen jeden Tag auswählen, welche Informationen Sie haben wollen. Nur eine große Bitte, machen Sie nicht Komplexitätsreduktion über Trivialisierung. Also wenn Sie einfach versuchen, sozusagen die Menge zu reduzieren, indem Sie Dinge per se ausblenden, dann nehmen Sie sich die Möglichkeit der Musterbildung. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden bei einem pointillistischen Bild sich wirklich nur auf ein paar Punkte konzentrieren, dann geht Ihnen sozusagen die Aussage des Bildes verloren. Kaum treten Sie zurück, gucken sich das Ganze an, dann haben Sie eine Landschaft vor sich und sobald Sie das Muster erkennen, reduziert sich die Komplexität. Und das Internet ist, wenn Sie so wollen, eine Herausforderung bezogen auf den Strategiewechsel. Es geht nicht mehr so sehr darum, im Detail alles wahrzunehmen, sondern es geht darum, diese Musterbildung vom Ganzen her vorzunehmen.
Nun ist ja der Vorgang der Vernetzung auch einer, der unsere Existenz, auch unsere berufliche Existenz heute ganz enorm bestimmt. Welche Folgen hat das denn für das Arbeitsleben?
Ja, wir haben tatsächlich eine Situation, in der Hierarchien aufgebrochen werden. Das heißt, Sie haben nicht mehr diese klassischen geordneten Systeme, auch nicht mehr die Position des Experten wie früher, sondern Sie haben einfach einen Zugang zu Informationen, wie das noch nie vorher der Fall war. Das heißt, wir haben eine Art Demokratisierung, die mit dem Netz stattfindet. Wir bekommen Informationen, zu denen wir früher keinen Zugang hatten. Und wenn wir mit diesen Informationen auf eine gewisse Art intelligent umgehen, dann bedeutet das eine Steigerung der Macht von jedem, der an diesen Netzen teilnimmt. Und ich gehe mal davon aus, dass die Netzwerke in diesem Sinne eine Erhöhung des Selbstbewusstseins der Menschen mit sich bringt. Und das merken wir eben nicht nur in der Wirtschaft, wo sozusagen die Mitarbeiter selbstbewusster werden im vielfachen Sinne des Wortes, sondern wir merken das eben auch in der Politik. Die Menschen engagieren sich wieder, die Menschen wollen sich einbringen, sie verstehen Zusammenhänge und in dem Moment, wo sie Zusammenhänge verstehen, wollen sie auch aktiv teilnehmen und das organisieren sie teilweise auch schon über das Internet.
Dann klingt das ja nach einer guten Sache, wenn das Internet uns alle selbstbewusster macht.
Ja, Selbstbewusstsein ist ein doppeldeutiges Ding, nicht? Es macht uns einfach viele Dinge bewusster und in dem Moment, wo wir die Dinge verstehen, haben wir auch eine Chance, sagen wir mal, auf eine vernünftigere Art einzugreifen. Also ich bin tatsächlich an diesem Punkt ein Optimist, das hören Sie schon ganz richtig raus. Ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, dass ein Werkzeug, was die kognitiven Möglichkeiten des Menschen erweitert, langfristig zu einer negativen Wirkung führt.
Eine These von Ihnen ist ja auch die der virtuellen Firma. Sie sprechen da von der kollektiven Intelligenz, die da in Zukunft genutzt werden soll, um Probleme zu lösen. Wie genau soll das aussehen?
So sehr in Zukunft ist das ja nicht. Also wenn Sie so wollen, ist die Kulturleistung, die Menschen erbringen, immer schon eine übersummative Leistung gewesen. Das heißt, es ist nicht der Einzelne, der seine Intelligenz einbringt, sondern es ist das soziale System, was eine eigenständige Intelligenz erzeugt. Und das ist natürlich in dem Moment, wo Sie mit dem Netzwerk diese Form der Austauschprozesse beschleunigen, etwas mehr im Vordergrund. Das heißt, es wird uns bewusster, dass viele Leistungen, die wir vollbringen, eben keine individuellen Leistungen sind, sondern kollektive Leistungen. Neu ist das Ganze nicht, nur mit den technischen Möglichkeiten etwas sichtbarer.
Aber nun hat ja jeder Mensch auch Charaktereigenschaften, Charakterzüge. Ja. Wie können wir denn in so einer vernetzten Welt verhindern, dass sich dann nur die Lautesten, die Charismatischsten durchsetzen?
Ja, das ist das Interessante. Eigentlich reagiert das Netz nicht auf die Lautesten und Charismatischen. Da habe ich also wirklich interessante Erfahrungen inzwischen gemacht, sondern es geht tatsächlich um resonanzfähige Themen. Es kann natürlich sein, dass derjenige, der laut ist, der in irgendeiner Art und Weise auffällig ist, dann auch Resonanzen bekommt. Aber das sind meistens nur triviale Resonanzen. Wir haben im Moment dieses etwas irritierende Beispiel, haben Sie vielleicht mitbekommen, mit diesem Blumenkübel, dieses Theater, was da zurzeit auf Twitter läuft, in Neunkirchen ist ein Blumenkübel umgekippt. Mhm. Dann ist es einfach nur, weil es witzig ist, wird das plötzlich in die Aufmerksamkeit gebracht. Natürlich sind solche Phänomene in Netzwerken immer da. Die Netzwerke können sich aufschaukeln und manchmal ist die Resonanz dann einfach eine Trivialresonanz über Witze oder sonst etwas. Aber ansonsten, glaube ich, haben die Netze durchaus die Tendenz inzwischen nicht nur auf solche witzigen Dinge zu reagieren, sondern durchaus auch auf ernsthafte. Also wenn ich mein eigenes Twittern anschaue, dann fällt mir das auf, dass tatsächlich die Tweets, von denen ich selber sagen würde, da hast du wirklich etwas versucht auf den Punkt zu bringen, die haben die höchste Resonanz. Also Resonanz ist nicht nur Trivialresonanz oder weil etwas auffällig oder witzig ist, sondern weil Leute etwas interessiert. Und dieses interessengeleitete Resonanzphänomen, das wird halt in den letzten Jahren eigentlich immer mehr.
Also reguliert sich das Internet so ein bisschen durch so eine kollektive Intelligenz ein bisschen von selbst?
Ja, sagen wir mal so, wir entwickeln uns im Umgang mit dem Netz. Das heißt, wir integrieren das Netz immer mehr in unser Alltagsverhalten und damit passiert das Gleiche, was eigentlich immer passiert. Mit dem verbesserten Umgang steigt auch ein bisschen die Qualität des Umgangs. Und da können wir uns, glaube ich, relativ gut darauf verlassen, dass das Internet an dem Punkt nicht anders ist als die anderen Medien, vielleicht sogar besser, weil in den anderen Medien wird vielleicht mit so etwas wie einer Einschaltquote gearbeitet, ja. Und dann geht man fast gegen die Qualität. Hm. Im Internet ist es ja nicht die Einschaltquote und wenn Sie das jetzt mit den Klickhäufigkeiten vergleichen, machen Sie dann eigentlich etwas nicht sehr Vernünftiges. Im Internet sind es gesellschaftliche Resonanzphänomene, die dort treiben. Das heißt, die Macht wandert vom Anbieter zum Nachfrager. Hm. Und diese Demokratisierungstendenz, dieses Verlagern der Macht auf den Einzelnen, der sich im Netz verhält, halte ich für eine eher ganz gesunde Bewegung.
Die Debatte, die wir hier gerade führen, die wird mitunter sehr hart geführt. Also an Ihrer Person kann man das ganz gut festmachen, nachdem Sie das Buch von das Buch Payback von Frank Schirmacher, der gegen die zunehmende Digitalisierung Bedenken anmeldete, in der Süddeutschen kritisiert hatten. Da tauchten dann in der FAZ eine ziemliche Breitseite auf Ihre Arbeit auf. Kurzum, manchen gelten Sie als Guru, als Internetpapst, anderen als jemand, der nur einfache Sachen in kompliziert komplizierte Worte fasst. Ja. Warum ist denn die Debatte, was das Netz mit unserem Gehirn und mit dem modernen Menschen macht, so hitzig?
Ja, weil es neu ist, schlicht und ergreifend. Und weil im Prinzip wir zurzeit eine Situation haben, wo Netzwerk und Normalmedien miteinander herausfinden müssen, wer hat den Lead, wer ist da interessanter. Und da entsteht ein Spannungsverhältnis im Bereich der Öffentlichkeit. Da stoßen zwei Systeme aufeinander. Und da wird dann schon versucht, manchmal zu skandalieren oder das aktiv zu nutzen und stolz darauf zu sein, dass man irgendetwas macht, was eine Aufschaukelungsbewegung erzeugt. Ich finde, das ist mehr die Kinderkrankheit. Und diese manchmal etwas daneben gegriffenen Angriffe denunzieren sich eigentlich im Laufe der Zeit immer selbst.
Was denken Sie, wird sich diese Hitzigkeit, diese Aufgeregtheit demnächst ein bisschen zügeln und sich alles einrenken? Und
das ist schon dabei. Also ich habe massiv den Eindruck, dass das so die letzten Zuckungen sind, die dann noch probiert werden. Ich glaube nicht, dass man damit noch wirklich jemanden hinter dem Ofen hervorlocken kann.
Das sagt der Netzexperte und oft sogenannte Internetpapst Peter Kruse. Mit ihm sprachen wir über die Frage, was das Netz mit unserem Denken so macht. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.